Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
19.03.2024, ein neuer Dienstag, eine neue Folge Hart, aber Fairway. Ich begrüße euch heute am Tag des Lachens. Wir haben heute eine fröhliche Folge vor uns, direkt nach dem inoffiziellen vierten Major des Jahres. Aber erstmal möchte ich hier
fünften.
Ach komm, das eine ist doch völlig egal, das will doch keiner sehen. Ja. Inoffiziell fünfte natürlich, du hast ja recht, ich bin immer noch beim vierten. Das fünfte kommt wahrscheinlich irgendwann von der Liv, haben wir ja schon gesagt. Aber bevor wir uns jetzt hier über mein Unwissen totlachen, Beauty, ich habe, ein Experte reicht ja nicht. Weißt du, wenn man einen Experten hat, ist schön. Aber ich dachte, heute holen wir uns einen weiteren Experten an Bord, sagt man ja ein bisschen. Und ich und Beauty dürfen sich freuen, heute den Jonas Friedrich begrüßen zu dürfen, der uns heute zugeschaltet ist. Kommentator bei Prime Video und Sky, um es mal den Leuten, die wahrscheinlich ihn daher kennen, nochmal kurz zu umschreiben. Erstmal hallo, wie geht's dir denn?
Am Tag des Lachens, wie soll es mir gehen? Hervorragend natürlich, ja. Bester Laune. Vielen lieben Dank, also erstmal danke für die Einladung, thanks for having me und ich bin bester Dinge, das Leben ist gut und freue mich mit euch über möglicherweise Golf zu plaudern.
Ja, perfekt und ich glaube für all die Huffis da unter uns, die mit dem Namen jetzt noch nicht allzu viel anfangen konnten in Sachen Golf, sollte die Stimme jetzt auch, denke ich mal, bekannt sein. Das verbinde ich eigentlich immer so mit dir, so deine markante Stimme. Sei es am Samstagnachmittag am ehemaligen Böllenfallentor oder dann halt am Abend im Pontevedra. Du siehst, mein Samstag war sportlich ab 15.30 Uhr bis 0 Uhr ausgefüllt und freue mich auch, dich hier zu haben.
Ja, also tatsächlich am Samstag war ich kurz im Doppeleinsatz. Es sind halt meine zwei größten Leidenschaften, die ich sowohl beruflich als auch irgendwie so im Hobby habe. Das eine ist Fußball, das andere ist Golf. Und an so einem Samstag, da ist es dann manchmal halt so, dass das eine nach dem anderen kommt, ging sich zeitlich wunderbar aus und war dann zwar ein etwas längerer Tag, trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Du bist ja vom Beruf Kommentator. Jetzt wollen wir mal erstmal alle Huffis, die mal Ambitionen haben, auch eines Tages Kommentator zu werden für einen Sport ihrer Wahl, fragen, wie wird man denn eigentlich Kommentator?
Jetzt muss ich erstmal noch ganz kurz zurückfragen, was sind Huffis?
Weißt du natürlich nicht, das sind keine Hufflinger, also nicht die Pferde. Wir sind jetzt nicht beim Abu Dhabi Sportwetten. Wir haben ja irgendwann, man muss doch irgendwie so einen Namen für seine Zuhörer kriegen, damit man die in der Gänze ansprechen kann. Und weißt ja, Hart aber Fairway, die Abkürzung HAF. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, die Mehrzahl sind dann die Huffis oder doch unsere kleinen Hufflinger, wie man so möchte. Also für unsere lieben Zuhörer da draußen, die wir liebevoll die Huffis nennen, für die natürlich wollen wir ganz gerne wissen, wie wird man Kommentator?
Okay, jetzt sage ich es. Danke. Also liebe Huffis, es ist kein Ausbildungsberuf, es gibt nicht den vorgezeichneten Weg und wenn ich mir so überlege, wie sind denn eigentlich so die, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kollegen, die ich so kenne, Kolleginnen, zu ihrem Beruf gekommen. Es ist kreuz und quer. Ich glaube, es gibt vielleicht den einen gemeinsamen Nenner, das ist möglicherweise der größte. Alle waren mal Praktikanten. So ging es bei vielen, vielen los. Der eine ist dann irgendwie kleben geblieben, der andere war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und so kam einer und eine zum anderen. Und also dementsprechend, ich kann es euch nicht sagen. Also es ist jetzt bei mir persönlich, ich hatte das immer vor. Das klingt jetzt blöd, aber das habe ich in früher Kindheit schon beschlossen. Das ist genau das, was ich gerne machen möchte. Und aber der Weg dahin war natürlich auch ein sehr langer, wirrer, auf Zufällen und glücklichen Begegnungen aufgebauter. Kannst nicht wirklich, deswegen kann ich dir jetzt und euch kein Erfolgsrezept oder dergleichen rüberschmeißen.
gab es dann so eine Praktikanten-Challenge, zeig uns mal deine Stimme, und dann bist du quasi in ein inoffizielles Casting geraten. Und weil man hört ja oft, dass dann die Praktikanten so gewisse Tonschnipsel manchmal einsprechen müssen vor irgendeiner Aufnahme. Und kam das dann bei dir auch so vor, oder wie war das?
Tatsächlich. Also bei meinem ersten Praktikum, also wir reden jetzt echt so kurz nach dem Krieg, ne? Also das war ist lange her. das war 2002 bei RAN, dem alten Fußball RAN, als noch die Bund, also wirklich lange her. Wurscht, auf jeden Fall gab es dort, wie jeder Praktikant durfte dann dort mal was Probe vertonen, nennt man das. Das habe ich gemacht mit größter Mühe. Und dann sagte mir der Regisseur hinterher nur, ja, es war ganz nett, aber beim nächsten Mal bitte auf Hochdeutsch. Und ich war am Boden zerstört. Ich bin Stuttgarter, bin gewissermaßen schwäbisch aufgewachsen. Und dann hat mich aber ein Producer an die Seite genommen, und das werde ich bis heute nicht vergessen, der sagte zu mir, hör zu, sieh zu, dass du das mit diesem Dialekt wegkriegst, weil von der Stimme kannst du leben. Und das war irgendwie so ein, ich werde es nie vergessen, das war so ein Klickmoment. Dann habe ich, ja, ich bin dann tatsächlich nach Hause und habe mir ein Buch gekauft und habe mir selbst Hochdeutsch beigebracht.
Schwäbisch, Hochdeutsch, Hochdeutsch, Schwäbisch quasi.
Genau, ganz genau. Und ja, das war das jetzt eine kleine Station, aber weil du jetzt vorhin explizit nach so einer Praktikantenprobevertonung gefragt hast, das war eine ganz, ganz wesentliche. Du, und dann, ich habe so, es ist so bei mir so von der Pike auf. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man beim Fernsehen dann im Sportfernsehen auch irgendwie so machen kann. Also Beiträge, kleine Schnipsel zusammengeschnitten, Dinge vertont, und also es war ein ganz schön langer Weg, bis ich dann irgendwann mal auch wirklich kommentiert habe.
Mhm. Also die Zeit, als Olli Welke noch quasi bei RAN war und mit dir moderiert hat, das war so ein bisschen, als du angefangen hast, oder? Ungefähr.
Also als ich da ich war ich ein kleiner, junger Junge vom Land, der aus Versehen in diese RAN-Redaktion reingepurzelt ist. Und da war Olli Welke einer der ganz großen
die Grand Dame.
Stars. Die Grand Dame. Ja, das war dann also so Jörg von Torra, hat moderiert, Olli Welke, Paul Breitner war Experte. Es war eine unglaubliche Zeit. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Da war ich anfangs 20 und RAN und Sat.1. Das war die große, weite Welt, in der ich zum ersten Mal irgendwie so war und da reingeschnuppert habe.
Ja, aber das ist lustig, weil viele, viele Medienkarrieren fangen ja irgendwie mit, wir haben zufällig da mal und dort mal ausgeholfen, angefangen an, bis hin zu, man hat eine eigene Samstagnachtshow auf einmal. Das kommt dann immer schneller, als man denkt. Da wird manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. So kenne ich das auch von einigen Kollegen. Ganz witzig, ne?
Naja, es hat halt damit zu tun, dass es ein Freiberuf im besten Sinne ist, ne? Ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist natürlich nicht 9-to-5. Es ist natürlich spannend, manchmal ungewöhnlich. Es ist oftmals live. Ich liebe einfach live zu arbeiten. Ich liebe es, zeitsouverän zu arbeiten. Also ich bin nicht wirklich eingepfercht sozusagen in eine feste Struktur. Wie intensiv ich mich vorbereite, es ist alles erstmal so mein Problem. Es wird nicht langweilig. Das ist der wahre Zauber. Ich mache das jetzt auch schon echt ganz schön lange, und ich warte noch auf den Tag, an dem ich irgendwie so denke, also heute habe ich gar keine Lust. Den gab es bislang noch nicht. Das ist natürlich wunderschön. Es ist manchmal ein bisschen wochenendlastig. Das ist der eine kleine Haken, wenn man Papa ist und eine Family hat, dann denkt mir, ja, das ist, darüber bin ich mir durchaus im Klaren, das sind Tage und Stunden, die gibt mir keiner zurück. So mit der Family, privat muss man dann schon auch so einen kleinen Preis dafür bezahlen. Unterm Strich bin ich, ich habe einfach ganz großes Glück im Leben. Ich bin gesund, alle Menschen, die ich um mich herum habe, sind gesund, und rein beruflich bin ich ein sehr glücklicher, zufriedener Mensch.
Ja, zumal noch ganz kurz, die Golfzeiten sind ja meistens US-Zeiten. Ne? Es ist ja dann irgendwie nicht Bundesliga 15 Uhr das Spiel, sondern dann geht irgendwie gerne mal bis 1 Uhr nachts oder sowas.
Das stimmt. Jetzt muss man ja dazu wissen, also ich bin ja in der Hauptsache de facto eigentlich Fußballkommentator. Also das ist ja, das beschäftigt mich ja, würde ich sagen, zu 90% meiner Zeit. Deswegen ist es für mich während der Fußballsaison sehr schwer, Golf zu kommentieren. Das geht sich einfach zeitlich nicht aus. In der Sommerpause mache ich dann ganz gerne ein bisschen Golf, wenn es die Zeit halt gestattet. Oder jetzt, wenn ich es, weil wir ja gerade aus den Players und dem fünften Major kommen, dann passt das dann schon mal rein. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht in den PGA-Tour-Nachtzeiten üblicherweise unterwegs. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Eigentlich ist das aber sogar familienfreundlicher als Fußball.
Das wollte ich gerade sagen, richtig.
Zwangsläufig dafür, dass ich irgendwo, wäre schon ganz gut, wenn ich 14.30 Uhr spätestens irgendwo bin. Und dann gibt es ja auch noch die wunderbare Champions League, die natürlich auch mit schönen Reisen verbunden ist. Das Fußball ist für die Familie möglicherweise sogar ein wenig anstrengender als Golf. Und diese abendlichen, nächtlichen Zeiten, die sind dann, wenn überhaupt, ein Problem für mich.
Und du hattest ja gesagt, du hast quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Wie ist dann so, ja, der Weg? Du hast gesagt, du hast alles Mögliche gemacht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ab wann ist so der Punkt gewesen, wo du, sag ich mal, auch so ein bisschen die Wahl hattest? Ich sag mal so, ich glaube, es gibt auch ein paar Sportverrückte, die uns hier zuhören, die so ähnlich sportverrückt sind wie ich. Also ich kenne dich jetzt nicht nur vom Fußball und vom Golf, sondern vor 2 Jahren hast du dann auch noch Footballs gemacht, Sonntagabend. Mhm. Wann ist so dann dieser Punkt gekommen, wo du dann halt auch so ein bisschen da mitbestimmen konntest?
Also mitbestimmen ist relativ, ne? Es ist in dem Geschäft, in dem ich bin, ist schon so, dass irgendjemand auf die Idee kommen muss, ne? In dem Fall mich zu fragen, oder er muss auf die Idee kommen, das wäre doch spitze, wenn das vielleicht der Friedrich machen könnte, ne? Also deswegen, also ich habe großes Glück, ich kann mir Dinge tatsächlich aussuchen, das stimmt. Aber es ist natürlich schon einfach so, dass irgendjemand muss mich dann halt auch fragen. Ne? Also ich bin ja nicht der Sender, ne? Sondern es ist dann im Grunde auch so eine Art Vertrauen, das mir dann da entgegengebracht wird. Das muss ich erfüllen und erfülle ich auch hoffentlich und tue das gerne. Letztlich ist es natürlich so, du kannst als, wir reden ja jetzt über den Beruf Kommentator. Meiner Meinung nach kannst du ihn nur in Dingen machen, in denen du dich einigermaßen auskennst. Mit Fußball bin ich aufgewachsen, das war meine erste große sportliche Liebe. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu kicken. Es war relativ schnell klar, mein Jugendtrainer hat mir schon erklärt, was Manndeckung bedeutet. Da weißt du dann direkt, was die Stunde geschlagen hat. Also der beste Techniker bist du nicht. Und da wird dann relativ schnell klar, wo möglicherweise das Limit ist. Mit 20 Jahren habe ich durch einen reinen Zufall angefangen zu golfen. Sofort in diesen Sport verliebt und bin mit diesen beiden Sportarten ganz eng verwoben. American Football habe ich auch selbst gespielt. Liegt mir dieser Sport auch sehr nahe. Das war so von 14 bis 21, sowas um den Dreh. Also 21 Jahren. Und deswegen maße ich mir an, sozusagen in diesen drei Sportarten ein bisschen was zu wissen und bilde mir ein, das kann ich irgendwie professionell kommentieren und begleiten und einschätzen. Deswegen ist es jetzt auch sozusagen irgendwie das Spielfeld, auf dem ich mich tummeln kann. Also ich könnte jetzt kein Tischtennismatch beispielsweise kommentieren. Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Weltspitze ist oder Wintersport ist jetzt auch echt, ist mir fern. Bin ich weit, weit weg. So, und deswegen ist jetzt weit ausgeholt, um auf deine Frage zu kommen. Also es muss schon irgendwie auch so ein paar Dinge müssen zusammenkommen. Irgendjemand muss dich fragen und dann musst du auch noch Ahnung davon haben. Ne? Und so muss eins zum anderen kommen.
Wo bleibt Bele sozusagen? Also du warst bei Stuttgart Search Field Kicker sozusagen. Daher kommt der American Football? Oder?
Nein, die gab es da noch nicht. Die gab es noch nicht. Also mein Club waren die Holzgerlingen Saints, die heißen heute Twister. Und es gab Spiele gegen Stuttgart, das war der große Rivale, das waren die Scorpions. Die gibt's heute, soweit ich weiß, noch, aber nicht in der European League, sondern die spielen noch in der GFL, wenn ich es richtig weiß.
Und bei Golf bist du aber in der Region Stuttgart sozusagen fündig geworden und spielst dort auch selber.
Naja, also ich bin in Stuttgart aufgewachsen, wohne seit 20 Jahren jetzt allerdings in München. Bin da eigentlich sehr heimatlich geworden. Also meine Wurzeln sind natürlich Stuttgart und trotzdem zu Hause bin ich inzwischen hier. Ich habe tatsächlich noch in Stuttgart angefangen. Ja, genau. Also, ich habe mich auf Süddeutschland geeinigt mit mir. Ich habe angefangen noch in Stuttgart im Golfclub Domäne Niederreutin. Das ist so eine gelogene halbe Stunde außerhalb von Stuttgart. Mittlerweile bin ich jetzt hier seit vielen, vielen Jahren in München in einem Clubmitglied. Das ist der Golfclub Beuerberg. Für alle, die sich aus Versehen mal in die südliche Region verirren. Das ist zauberhaft schön zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, Voralpenland. Wunderbare Wiese.
Sieht schön aus. Ich habe gerade mal hier raufgeguckt,
Beauty. Genau. Ich habe vorhin interessiert deine Story auf Social Media angeguckt. Du warst ja heute schon golfen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder ist das eine ältere Aufnahme?
Also das ist eine ältere Aufnahme. Das war rein, okay. Das war einfach nur mein Statement.
Social Media lügt, Beauty.
Ja, richtig. Das war rein mein Statement zur Länderspielwoche. Dazu müsst ihr wissen, dass eine Länderspielwoche für mich gewissermaßen eine Urlaubswoche ist. Da habe ich es einfach entspannt, weil da ist kein Champions League Fußball, kein Bundesliga Fußball. Und tatsächlich habe ich vor, diese Woche das erste Mal in diesem Jahr zu golfen.
Sehr schön. Du kommst jetzt aus dem Golf.
Warte kurz, Benny. Um dieses Thema für mich dann gleich mal zu beenden. Bevor wir gleich zu den Players noch mal ein bisschen on Detail kommen, würde ich eigentlich noch ganz gerne wissen, was sind deine Stärken persönlich, wenn du dein Golfspiel jetzt den Huffies mal näher bringen solltest?
Wow, meine Stärken.
Boah. Das fragt er mich auch manchmal. Ich habe auch keine Antwort drauf.
Ich spiele jetzt schon einigermaßen lang und würde mich deswegen als einen einigermaßen souveränen und ruhigen Golfer bezeichnen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen und habe schon ein bisschen was erlebt und bin, wie soll ich sagen, ich raste nicht aus. Ich gehe niemanden auf den Wecker. Ich bin ein angenehmer Spielpartner auf dem Platz und mit mir kommst du sauber und unfallfrei über die 18 Bahnen. Ich würde behaupten.
Also du bist jetzt nicht einer, der ein Grund ist für einen Flightpartner, wenn der seine Startzeit bekommt und den Namen Friedrich liest in seinem Club, dass er dann sagt, oh, mein Rücken tut aber an das Turnier jetzt doch nicht mitspielen. Also so einer bist du nicht, sondern da freuen sich immer die Leute, wenn sie den Namen Friedrich sehen, ja?
Also das so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, das weiß ich nicht. Aber es ist ja auch nur das Bild, das ich von mir selbst habe, aber ich bilde mir ein. Ich bin ein, es ist kein Absage, kein unmittelbarer Absagegrund. Ja.
Wenn man dich jetzt golferisch mal einschätzen darf, wir fragen ja nie nach Handicap, das ist ja auch immer gelogen, sondern so, was ist dein Durchschnittsergebnis bei einer okayen Runde?
Handicap ist seit Jahren irgendwas zwischen 11 und 12. Ja. Super. Ich muss eigentlich in die Einstelligkeit. Also das, da ist auch eigentlich alles dafür da, was das Potenzial angeht. Also eigentlich kann ich's. Es ist nie gehört, ich weiß. Ja. Eigentlich, also die Schläge sind dafür da, die Technik ist dafür da, das Wissen ist eigentlich dafür da. Es gibt diesen einen ganz, ganz großen Haken. Es ist der zeitliche Invest Ich würde es natürlich gerne schaffen, einmal die Woche wirklich ordentlich zu trainieren. Ich spiele auch in der Mannschaft des Golfclub Beuerberg in der letzten bayerischen Liga. Ich schaffe es aber einfach nicht, wirklich Woche für Woche mich mit der Mannschaft zu treffen und zu trainieren, am Ligaspielbetrieb teilzunehmen. Ich schaffe es nur ab und zu. So, und deswegen bin ich da seit einigen Jahren auf so einem Plateau. So fühlt sich's für mich an. In aller Regel ist es so, dass ich, ich spiele irgendwas mit einer 80er. Eine 80er Runde kriege ich immer irgendwie zusammen.
Ja, das doch.
Wenn es ein schlechter Tag ist, ist es eine 90 und wenn es ein super Tag ist, ist eine 82, 83, sowas.
Das heißt, die letzte bayerische Liga, das ist ja eigentlich in Berlin und Brandenburg, ähnlich wie das Abi dann in NRW, ist ja schon eine sehr gute Liga, kann man ja sagen.
Das weiß ich nicht. Tatsächlich ist die Golfclub-Dichte in München natürlich sehr hoch. Das muss man sagen. Also hier gibt es, ist wirklich ein Golfclub-Paradies. Es ist ein bisschen die Qual der Wahl. Es gibt im Umland von München keinen einzigen hässlichen Platz. Die sind alle echt schön, super Qualität und schätze mich sehr glücklich, dass ich, das ist einer der vielen, vielen Vorteile dieser Stadt, golferisch. Top-Location.
Ist ja auch deutschlandweit als das LIV Deutschlands bekannt, oder?
Das LIV Deutschlands? Nein, wir sind alle Traditionalisten, ich bitte dich.
Schaffen immer den Cut, Beauty.
Ja. Das ist, hier ist noch klassisch, 4 Bahnen, kein Kanonenstart und lauter Tradition. Also ich bitte dich.
Ja, das muss doch sein. Aber ich glaube, München-Raum, Hamburg-Raum und NRW hat die größte Golfplatzdichte in Deutschland. Ne? So hatten wir das, glaube ich, mal recherchiert, irgendwie im DGV-Bericht oder sowas. Also die Anlage ist da, die Trainingszeit fehlt. Klar, wenn man voll berufstätig ist, Familie hat, ist ja auch immer schwer, auch wenn Golf Go Out Leave Family heißt, geht es ja trotzdem nicht immer. Von daher, wir hoffen, dass du dran arbeiten kannst und in die Einstelligkeit kommst. Vielleicht mit dem einen oder anderen guten Tipp vom Beauty dann auch nochmal. Da geht's mit einem One-on-One-Training. Der hat ja immer da klasse strategische Tipps, dass man da ein bisschen das Score zusammenhält, auch wenn ich die nie befolge. Ich höre sie mir immer an und rede auch immer mit, aber das Mitmachen dieser Sachen, die man eigentlich weiß, das ist ja das Schwierigste auch immer im Golf, ne? Wo man sich denkt, eigentlich weiß ich es besser, aber irgendwie, ach komm, der Schlag fühlt sich jetzt gut an und war dann aber nicht schlau. Kommen wir zu Sachen, die man macht, obwohl sie nicht so schlau sind. Da sind wir ja doch eigentlich voll im Thema. Jetzt war ja gerade The Players, 50. Mal auf diesem klasse Traditionskurs, von dem es natürlich jetzt auch ganz viel historisches Material jetzt wieder gab von der PGA Tour in den Reviews bei so einem 50. Geburtstag, ist doch klar. Wollen wir doch erstmal, bevor wir zum Outcome kommen, zu dieser 50 Jahre The Players gehen. Ich habe es ja anfangs richtig angesprochen, nämlich, dass es das 5. inoffizielle Major des Jahres ist. Kannst du ja nochmal dafür auch was aus deiner Sparte sagen? Warum ist es denn noch nicht das Offizielle?
Es ist eine komplexe Frage und eine große, die du stellst, ne? Weil das Players war immer ein herausgehobenes Event. Die Idee war von Beginn an ja simpel. Es soll ein Majors, ein Turnier sein mit den besten Spielern mit irrem Preisgeld und einfach noch mehr Preisgeld als bei den Majors. Und das hat dafür gesorgt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, dass das Spielerfeld bei der Players manchmal einfach sogar besser war als bei Masters oder bei The Open oder bei den US Open. Warum? Weil bei Masters zum Beispiel ja immer auch ehemalige Sieger noch mit bis in ihre 60er Jahre eingeladen wurden. Bei den US Open sich ja bekanntlich auch ja jeder qualifizieren kann, zumindest ein kleiner Bereich der Startplätze ist ja reserviert, auch für ein, zwei Teaching Pros schaffen es ja immer irgendwie in die US Open reinzukommen und bei der PGA Championship genau das sein wird. Da sind ja auch Lehrer, die da reinkommen können. Das wiederum gab es beim Players nicht, weshalb man tatsächlich gut argumentieren konnte, das Players hat eigentlich das stärkste Spielerfeld von allen. Jetzt sind wir in der LIV-Zeit und wenn man ehrlich ist, das haut jetzt halt so nicht mehr hin. Also das ist de facto so, dass eigentlich das Players fast sogar wie kein anderes Turnier unter der Teilung des Profigolfs gelitten hat oder leidet. Es fehlen natürlich einfach 5, 6 Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Namen, die sind nicht mehr da. Dementsprechend hat es jetzt eigentlich gerade eher so den Wert eines Designated Events. Also die könntest du jetzt eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht voneinander unterscheiden. Deswegen muss man eigentlich weg, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern, das mit diesem 5. Major, das war ein schöner Nebengedanke und ein toller Subtitel, der nie offiziell war, sondern immer nur ein gefühlter Gedanke, der ergibt so eigentlich keinen Sinn mehr. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch ein herausragendes Turnier aus unterschiedlichen Gründen, weil es halt ein Turnier mit langer Historie ist, weil der Platz irgendwie auch der Star ist bei diesem Turnier und weil es natürlich immer noch genügend Weltklasse, absolute Weltklasse Leute gibt, die auf der PGA Tour spielen.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch gerade dieses Thema, also jetzt um den Outcome schon mal kurz vorweg zu nehmen, welche Wertigkeit hat für dich denn dieser Sieg von Scottie Scheffler?
Der hat natürlich eine enorme Wertigkeit. Also es gibt die 4 Major und jetzt kann man sich drüber unterhalten, was kommt denn eigentlich so danach? Dann kommst du relativ schnell drauf, naja, also es gibt die Playoff-Turniere, die einfach irre dotiert sind, für die du dich ja auch über die Rangliste das ganze Jahr über qualifizieren musst. Und zum Schluss sind nur noch die besten 30 übrig. Es gibt aber halt auch das Players, das ist das große Highlight zum Beginn der Saison. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist mit der wertvollste, vielleicht der prestigeträchtigste Titel auf der regulären PGA-Tour. Also so gesehen könnte man schon noch argumentieren, dass es sowas wie die Nummer 5, Nummer 6 im Weltgolf ist. Das ist auf jeden Fall immer noch ein irre wertvoller Titel. Und bei Scottie Scheffler muss man es jetzt halt, das ist garantiert außergewöhnlich, muss man es jetzt auch in so einen Kontext stellen, der da lautet, der Mann spielt gerade schon sein eigenes Spiel in einer eigenen Liga. Er ist der Beste. Er ist nicht nur auf dem Papier irgendwie Weltranglisten Erster und das ist spürbar, es ist sehbar. Er ist einfach nicht nur ein Tick, sondern er ist besser als alle anderen derzeit. Ich meine, die phänomenale Leistung letzte Woche beim Bay Hill Invitational, die war schon, Halleluja, echt gut. Und sich dann jetzt bei diesem Turnier halt eine Woche später wieder auf der Schlussrunde so durchzusetzen, also das ist grandios, das ist nahezu beispiellos. Also langsam aber sicher kann man schon so zumindest mal die Diskussion eröffnen, ob er also Tiger-like spielt. Er wird sicherlich nicht so dominant und so einsam dominant sein können, wie es Tiger Woods damals war, aber das geht gerade schon echt ein wenig in die Richtung. Und ja, deswegen, das eine ist das Players, also ich würde sagen, sehr viel mehr Prestige geht nicht auf der regulären Tour. Das andere ist Scottie Scheffler, da würde ich sagen, sehr viel besser kann man nicht spielen, als er es gerade tut.
Und die PGA muss ja jetzt laut Social Media auch das Logo ändern. Also die normale Finish Position gilt nicht mehr, sondern es ist jetzt der Scottie Swing mit dem Fuß nach außen, so leicht gekreuzt. seltsame Finish Position. Also wenn man sich das anguckt auf dem Papier, man hat einen Adam Scott Schwung, man hat einen Tommy Fleetwood Schwung, man sagt, ey, besser kann ein Schwung technisch nicht funktionieren. Und dann guckst du dir den Scottie Scheffler an und denkst dir so, okay, ey, wenn ich damit auf die Range gehe, lachen sich alle tot und der spielt das beste Golf der Welt. Das ist doch, da stimmt doch was nicht.
Naja, also zum einen, also ich bin ja total happy darüber, dass es unterschiedliche Schwünge gibt und dass es nicht diesen einen normierten Schwung gibt. Wenn ich es richtig weiß, ist ja das dieses PGA-Logo Steve Elkington nachempfunden. Also das ist so ein, kann sein, dass es ein urbaner Mythos ist und richtig offiziell wurde das nie bestätigt, aber Elkington war ja ein wunderbar spielender, auch Playersieger, ich meine zweimal, der wirklich so einen ganz runden Schwung hatte und dem ist diese Animation auch des PGA Tour Logos nachempfunden. Ich finde es besser, dass sie ihn genommen haben als meinetwegen jetzt sagt mir einen außergewöhnlichen Schwung. Also jetzt auch beispielsweise Scottie Scheffler oder Bubba Watson, ne? Das sah ja auch immer sieht ja immer irgendwie merkwürdig aus. Ich persönlich habe ein großes Faible für die Schwungästhetik. Ich finde es wichtig, wie es aussieht. Ich finde es fürchterlich beispielsweise, wie der Schwung von Bryson DeChambeau so anmutet, bei aller Brutalität und Länge, die ich natürlich auch faszinierend finde. Aber ich finde, es sieht grausam aus, hat für mich keine Ästhetik. Und dementsprechend über Scottie Scheffler kann man jetzt streiten, ist das jetzt gut oder nicht. Es ist auf jeden Fall faszinierend, dass es geht. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht. Ich würde mir beide Knöchel brechen beim bloßen Versuch. Es ist aber auf keinen Fall ein hässlicher Sprung. Ne?
Es ist auf jeden Fall, was wir ja auch immer sagen, wichtig ist ja nicht das Finish. Also es sagen natürlich viele, ästhetisch ist das Finish, aber natürlich ist ja der Impact, also P7 halt das Wichtigste beim Golfer und bei den Pro-Golfern. Von daher, was sie dann beim Finish rausmachen, macht ja jeder so ein bisschen was anderes. Die sehen ja alle ziemlich gleich beim Impact des Balls aus. Ne? Das ist ja schon mal Fakt. Von daher ist natürlich eine schöne Side-Note, dass dieses PGA-Logo jetzt da ein bisschen anders aussehen soll. Und ja, du hast gesagt, natürlich gibt es da viele, viele Mysterien, um wen das da ranken soll. Einige sagen auch Johnny Miller oder Tom Weiskopf. Da gibt es ja viele so eine Urban Legends, das ist nach dem und jenem. Aber was viele Trainer ja auch immer sagen, das PGA-Logo sieht halt auch aus dem Grund so aus, weil das halt die optimale Finish Position sei, die man einnehmen könne. So. Und kann man ja auch ein bisschen trainieren, oder? Beauty, hast du auch diese Finish Position eher vom PGA-Logo oder bist du dann bei Scottie Scheffler?
Ich glaube eher so dieses PGA-Logo. Wobei ich habe heute auch den ein oder anderen Artikel drüber gelesen. Es wird gerade so ein bisschen versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, wie die Nackenverletzung jetzt eventuell eine Folge seiner Bewegung, also jetzt geht schon wieder los, da wird dieser Erfolg der letzten 2 Wochen schon wieder dahin geredet, ob er denn jetzt demnächst länger verletzt ausfällt. Ja, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, aber eins ist klar, er spielt quasi, wenn es so stimmt, das ist ja auch immer schwer nachzuvollziehen, mit einer Kopf-Nackenverletzung, wo er seinen Kopf kaum bewegen konnte am Samstag, spielt er irgendwie eine 3-4 unter, um im Turnier zu bleiben. Wie so eine professionelle Treatment nach so einer Runde aussieht, kann sich ein normalsterblicher Mensch nicht vorstellen, wenn man da 4, 5, 6 Stunden noch mit Massagen und irgendwelchen Sachen behandelt wird, kommt dann raus. Er ist ja, sag ich mal, nicht wirklich heiß gestartet. Also er startet par und eröffnet dann mit dem Eagle diese unglaubliche Runde, wo du dann eigentlich schon so dachtest, mein Gott, der hat aber noch liegen lassen. Und das bei so einer Finalrunde sagen zu können, ja, der hat aber noch ein bisschen was liegen lassen, da weißt du dann, wie Jonas es schon gesagt hat, der spielt gerade seine eigene Sportart. Und ich finde immer wieder interessant, im Amateursport funktioniert das ja komischerweise auch immer, seine Kontrahenten, die auch damit Geld verdienen müssen, man darf nicht vergessen, der hat in den letzten 2 Wochen 8,8 Millionen Dollar verdient, die reden den halt auch Woche für Woche stärker. Ja, ein McIlroy gibt noch ihm Tipps, er sollte doch mal den Putter wechseln, dann macht er das, dann fängt er auch einmal noch an, Putt zu lochen. Da muss man schon Angst und Bange haben, was passiert da in Augusta, weil dort ist er halt auch ein ehemaliger Champion. Und wenn er jetzt auch noch, sage ich mal, entspannt mit dem Putter in Augusta auf den Grüns hantiert, wird dann schon interessant zu sehen sein. Ich bin dann doch eher auf der ruhigeren Seite im Finish, um dann eventuellen Verletzungen dort dann aus dem Weg zu gehen.
Jonas, was sagst du dazu?
Finish ist natürlich alles, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch tatsächlich, finde ich, auch ein echt super Drill beim Üben. Also so zu spielen, dass man, wenn man ausbalanciertes Finish hat, dann ist der Rhythmus, ist ein sicheres Indiz, so ausbalanciert gewesen. Ne? Und wenn du das hinkriegst. Und halte ich für einen wichtigen Gedanken. Und jetzt zu Scottie Scheffler. Du, letztlich die Dichte an der Weltspitze ist absolut enorm. Ne? Also der ist das kann auch sein, dass der jetzt ein super starkes Frühjahr wieder spielt und dann hinten raus abbaut. So ist es ehrlicherweise letzte Saison gelaufen. Ne? Also es gibt ja schon auch den Scotty Scheffler, der beim Ryder Cup heulend auf dem Kart saß und völlig fertig war mit der Welt, weil er es halt nicht mehr hinbekommen hat, weil es halt auch eine total kräftezehrende Saison war und auch jedes Jahr ist. Er ist halt, also er ist wie alle dort, aber er ist nochmal ein vielleicht nochmal dieses eine Tick mehr Wettkämpfer. Also der hat eine Gabe, auf den Punkt dann halt auch da zu sein und sich auch zu quälen. Also jeder von uns Kassenpatienten hätte am Samstag wahrscheinlich mit Nackenschmerzen nach der dritten Bahn gesagt, okay, komm Freunde, also ich habe hier jetzt gerade letzte Woche gewonnen, ich bin eigentlich gut drauf, ich muss eigentlich auch schon niemandem mehr was beweisen. Ich quäle mich jetzt hier nicht mit Nackenschmerzen über den Platz. Ich gehe in die Eistonne und sehe zu, dass ich nächste Woche wieder schmerzfrei bin. Und der akzeptiert das dann und kriegt halt trotz seiner Schmerzen noch irgendwie ein gutes Ergebnis hin. Er spielt sich mit ein bisschen Glück noch 3-4 Chancen und ist dann tatsächlich sogar noch in der Nähe der Spitze. Und der Sonntag, also das war so eine brillante Schlussrunde, die er da gespielt hat. Also eine 64 zu fabrizieren auf dem Platz ist an jedem Tag eine gigantische Leistung. Siehe am Finaltag unter großem Druck dann einfach zu spielen. Und ja, das stimmt, da war dieser eine Slam-Dunk drin. Also das Eagle, das war der Kickstart seiner Runde. Aber ich sehe es genauso wie du, das war noch nicht mal die perfekte Runde. Der hat zwei gute Möglichkeiten sogar noch liegen lassen. Also Platzrekord war oder ist 62, die hätte er, also ohne Fantasie, muss man wirklich nichts dazu dichten, die hätte er spielen können, wenn er zwei Putts noch mehr gelocht hätte.
Ja, und reden wir mal über das Drama, was sonst noch passiert ist, neben Max Homer, der ein Homicide probiert hat. Also, der hat ja da schön in die Zuschauer da geholt, da gab es ja auch einen lustigen Post. Aber Wyndham Clark ist ja auch eine tragische Figur sozusagen dieses Players. Wir haben ja vor ein paar Wochen über die aktuelle Netflix-Staffel Full Swing geredet, die wir uns natürlich angeschaut haben, bei der man in Season 1 ja auch mal einen Scotty Scheffler, der so ganz, ganz bodenständig scheint und christliche Werte und super Churchgoer, der einfach auch so ein super altes Auto fährt und gar nicht auf diesem Bling steht, mal kennengelernt hat. Und dann in Kontrast hin den Wyndham Clark, den man jetzt zur Season 2 kennengelernt hat, mit Mentalproblemen, die er dann überwunden hat, der sich wahnsinnig hochgespielt hat, jetzt auch in dieser Saison halt schon wirklich tolle, tolle Sachen geliefert hat, hatte jetzt die Möglichkeit, wieder in den Olymp des Players sozusagen aufzusteigen und dann dieser, ja, Around the World Putt denied, wo es dann auch wirklich Social Media war dann ja auch gnadenlos mit diversen Memes. Das ist so bitter kann Golf sein, aber warum ist dann Golf immer so bitter an einer 18? Das frage ich mich immer. Oder sieht man die anderen bitteren Momente nicht oft genug?
Ja, genau so ist es. Also die Wahrheit ist, wie immer, der hat ja schon ein paar Schläge bis dahin gehabt. Und natürlich hat der hat nicht sein bestes Golf gespielt in der Finalrunde. Der hatte einige Fehler, und zwar in allen Bereichen des Spiels. Also mal war der Driver unsauber, sehr viel Kurve. Der hat 2-3 Eisen weggehauen und war dann eigentlich schon raus, gefühlt raus. Und dann kam, finde ich, sein größter Moment auf der Schlussrunde. Und da siehst du auch, wie mental stark der wirklich ist. Der hat gerade wirklich Rückschläge hinnehmen müssen, hat aufs Maul bekommen. Und dann haut er auf der 17 unter größtem Druck volle Attention. Also da sind, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Zuschauer drumherum und er haut an die Fahne. Das ist so irre. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeuten muss, was das für eine innere Stärke ist. Haut ihn an die Fahne, spielt das Birdie, als er das Birdie spielen muss. Drive die 18 perfekt mit seinem Eisen. Haut einen Superschlag an den Stock. Ja, und dann lippt dieser Ball so aus. Also es ist Drama. Das ist das pure Leben, es ist das pure Drama, es ist all das, was Golf ausmacht. Es ist, ich fand ihn grandios, muss ich wirklich sagen. Seine Ausstrahlung, wenn man in seine Augen geguckt hat, diese Entschlossenheit, diese, mhm, diese Bestimmtheit in, auf den letzten 2, 3 Bahnen, das war irre. Also krieg ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja, das ist eine gigantische Entwicklung, die er genommen hat. Und ich finde, dass er in Full Swing 2, Staffel 2, da ja wirklich top rüberkommt, ne? Also, und das sehr, sehr schön und gut erklärt wird, wie aus ihm, sagen wir mal, aus von einem Normalprofi in Anführungszeichen, der halt irgendwie mitspielt, 5 Jahre, aber mehr oder minder unauffällig, ein absoluter Topmann geworden ist, der ja dieses auch kein, ja, ein schlimmes oder ein hartes familiäres Schicksal auch hinter sich hat, das als Antrieb auch für sich selbst nutzt. Faszinierende Geschichte. Also grandiose Biografie, und das Ende ist bitterhart. Man wünscht das niemandem, ja.
Aber deswegen, das hatten wir auch vorletzte Woche angesprochen, das ist ja so schön, wenn man diese Background-Stories von den Golfern mal so nah hat, ne? Einen Wyndham Clark mal so nah begleiten darf. Man connectet total. Ja zu den anders. Und das siehst du auch an den Joel Darman, der jetzt auf einmal wirklich grandios aufgespielt hat, ne? Und da freut man sich ja wirklich, da geht das Herz einem ja auf, dass man nach dieser Staffel, wo er wirklich auch nur fressen musste und wo alles nach unten geht, jetzt der Moment kam, wo er auch einfach mal wirklich performt, wo er einfach mal in den Top 20 auch dabei ist, ne? Und du hast ja auch gesehen, wie die Leute ihn dann dafür feiern, ne?
Also ich bin großer Sport-Doku-Süchtling, ich bin Junkie und gucke eigentlich irgendwie so alles, was es in dem Bereich so gibt. Ich finde, dass jetzt in den letzten Jahren unglaublich viel passiert ist, und ich bilde mir ein, dass es auf Drive to Survive zurückgeht. Also ja. Drive to Survive hat im Grunde eine Sportart, also die Formel 1, nochmal zugänglich gemacht für eine ganz andere Zielgruppe, für ganz andere Leute. In den USA ist es dadurch, ist die Formel 1 hat sich über Jahrzehnte schwer getan, hat überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen. Und durch Drive to Survive kann man, glaube ich, sagen, ist die Formel 1 in den USA ein Hit geworden. Mhm. Mich hat es auch wieder vollgepackt. Ich war Generation Schumacher, dann habe ich über Jahre das Interesse ein wenig an der Formel 1 verloren. Dann habe ich Drive to Survive geschaut und dachte, Mann, also was für geile Typen, wie man dann auf einmal so eine Bindung zu den Fahrern aufbaut. Oder die NFL-Fans kennen Hard Knocks. Da gibt's auch diverse echt coole Dokus. Die ganzen Prime-Video-Dokus sind grandios. All or Nothing. Das ist der deutschen Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber
ja, tatsächlich.
Ich kann zum Beispiel die Arsenal All or Nothing Doku kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, dass man kommt wirklich ganz, ganz anders mit den Leuten in Berührung und hat plötzlich ein ganz anderes Bild von denen, und das jetzt zurückproduziert auf Full Swing. Der eine profitiert mehr, Joel Damon, unglaublicher, in People's Champ geworden, ne? Also so der mehr als heimliche Außenseiter-Favorit. Das ist Geschmackssache, ne? Wie kommt jetzt ein Brooks Koepka beispielsweise rüber? Ich finde ihn in Staffel 2 deutlich sympathischer als möglicherweise in Staffel 1. Das muss jeder selber wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine Ebene, die diesem Spiel unglaublich gut tut, finde ich, weil es ist ja, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, jetzt mal so als TV-Produkt, ne, ist Golf natürlich total aus der Zeit gefallen eigentlich. Mhm. Also wir reden über einen Sport, der über 4 Runden geht, den ganzen Tag, stundenlang. Wenn es ganz blöd läuft, ist es noch nicht mal spannend, ne, weil einer vorne davon rennt, weil die Entscheidung schon gefallen ist. An guten Tagen, und ich würde sagen, am Players Sonntag war definitiv einer, ist das allerdings dann so packend, dass das locker alles andere kompensiert.
Aber das ist doch genau das irgendwie, was diese Dokus auch zu leisten vermögen. Ich weiß hier von einer Arbeitskollegin, das ist ganz witzig, die ja so aus der Kunstecke kommt und Vernissage hier und da null mit Sport zu tun hat, weißt du? Und die guckt auf TikTok Jürgen Klopp-Sachen an, weißt du? Und auf einmal ist die Liverpool-Fan und interessiert sich für Fußball, obwohl sie sich nicht für Fußball interessiert, aber weil sie die Storys halt so gut gemacht sind und so nah sind, dass du auf einmal damit connectest mit dieser ganzen Story. Die kann auf einmal mir alle Profis sagen, die da bei Liverpool spielen, wo du sagst, okay, das ist gar nicht deins, ne? Und das ist, finde ich, das Spannende heute, dass du über sei es TikTok oder Social Media oder eine Sportdoku Leute kriegst zu einem Sport, der sie als Sport eigentlich nicht interessiert, über die Geschichten, oder?
Witzig, dass das, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber ja, natürlich. Also das ist der ganz ursprüngliche Bezug ja auch zu einer Sportart, ist ja so eine Art Heldentum, wenn du so willst. Und ich habe das große Glück, dass ich durch meine Söhne jetzt gerade, die sind 5 und 10, auch nochmal irgendwie so ein klein wenig auch diese kindliche Begeisterung erleben darf für Sport. Ne? Ach, also die haben einen ganz anderen Zugang da, ne? Als ich. Nicht ganz. Also du kannst heute froh sein, wenn sich deine Kinder für einen deutschen Club entscheiden.
Okay.
Also, weil das geht, das ist ganz flugs auch mal Paris Saint-Germain oder Manchester City. Ist auch interessant, es funktioniert zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr so sehr über Clubs. Eigentlich geht's um Spieler. Also das ist, ja. Also einer meiner Jungs ist großer Jan Sommer-Fan. Der wechselt wirklich mit Jan Sommer jeden Club. Okay. Über Gladbach, Bayern, jetzt ist er halt, verfolgt er halt Inter Mailand. Der andere hat sich für Harry Kane und den FC Bayern entschieden. Naheliegende Wahl. Aber es ist tatsächlich, es geht natürlich um Spieler, es geht um Helden, wenn du so willst. Das ist zeitgeistig, das ist ist völlig klar, funktioniert natürlich über Social Media hervorragend. Es ist anders als bei uns, aber in keiner Weise schlechter. Also ich will das überhaupt nicht so werten, ne? So wie das ganz gern mal heute gemacht wird. Oh, keiner interessiert sich mehr für, was weiß ich, jetzt den ersten FC Kaiserslautern oder andere Traditionsclubs. Mhm. Es liegt in der Natur der Sache. Wir leben in einer globalisierten, digitalisierten Welt. Es ist in meinen Augen nicht neu, es ist nur anders. Also der Zugang ist einfach ein anderer und er ist natürlich zum Schluss, und das ist für mich immer die Ultima Ratio. Was ist Sport auf dieser professionellen Ebene, auf der wir das jetzt gerade besprechen, ist Sport eine Unterhaltungsbranche. Darum geht's. Also es ist Freizeit, Unterhaltung und
ein Business. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Players als Beispiel hat jetzt das Preisgeld in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Ja, also ja. Und dieses Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und die Havis werden sich gerade wundern, dass ich gerade mal kurz weg war. Ich habe mich um meine Tochter gekümmert nebenbei. Ich wollte noch einen Punkt zu den ganzen Sportdokumentationen dazu bringen, wo ich auch ein riesen Fan bin. Ich kann dir da nur zustimmen, weil was gibt's dann Schöneres, als dann auch mal zu sehen, wie sieht's hinter den Kulissen aus und was sind da eigentlich so für Abläufe? Die bekommt ja ein normaler Fan, wenn er jetzt, sag ich mal, vor so einem Trainingsgelände steht, kriegt man ja gar nicht mit. Ja, da gibt's mal öffentliche Trainingseinheiten, ist dann mehr Ringelpiez mit anfassen, aber richtiges Training wird ja da nicht wirklich gemacht. Aber was ich mich dann halt auch immer so ein bisschen frage, verliert dann jeder Sport, es ist jetzt egal, ob es jetzt hier Drive to Survive ist, wie dann auf einmal so ein Günther Steiner dann daherkommt oder jetzt halt hier auch diese All or Nothing, verliert der Sport nicht so eine gewisse Echtheit? Ja, also in den letzten Monaten oder seit Full Swing, sage ich mal, so ein bisschen angesagt wurde, kam mir es leider halt auch oft so rüber, dass der ein oder andere gefeaturete Spieler auf den Pressekonferenzen nicht mehr so war, wie er davor war. Ja, also die uns immer hören, wissen es, ich bin immer sehr kritisch bei Rory McIlroy. Ja, weil mehr Wendehals geht schon fast gar nicht in so 12 Monaten, meiner Meinung nach. Ist meine persönliche Meinung. Wie er halt mit diesem ganzen Lift-Thema umgeht, ja, wie er halt auch jetzt wieder zu sehen, wie er mit John Rahm beim Ryder Cup war und dann wechselte John Rahm und auf einmal ist diese ganze Lift-Sache wieder okay, dass dann so ein Spieler ins Ryder Cup-Team kommen sollte. weil er halt auch weiß, dass gewisse Qualität, die eigentlich die er verlieren würde, würde der da nicht mehr im Ryder Cup spielen. Und da finde ich schon rein persönlich, dass jeder Sport in diesen Dokumentationen seine Echtheit verliert. Einfach aufgrund, was stehen da auf einmal noch für Menschen mit in einer Umkleidekabine? Ja, da steht auf einmal ein Kamerateam oder irgendwelche, die so eine Tonnudel dann halten. Und kann ich dann eigentlich noch so sein als Trainer oder als Spieler, wie ich eigentlich bin? Ja, das ist halt immer so meine Frage, die ich habe. Und deswegen bin ich ein Riesenfan, aber ich bin auch oft sehr kritisch. Stimmt das alles so, was einem da gezeigt wird?
Okay, das sind jetzt mehrere Dinge und sauspannende Aspekte. Also ist es das echte Leben, das ungefilterte? Nein, natürlich nicht. Also selbstverständlich ist auch so eine Doku, und selbst wenn sie All or Nothing heißt, läuft durch den Filter. Natürlich ist es nicht 100% authentisch und natürlich sehen und können wir auch nicht alles sehen. Gleichzeitig ist es trotzdem ein Blick, den es bislang so nicht gab, der ein Einblick in eine Welt bietet, der bislang nicht zugänglich war. Und ich finde jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die All-or-Nothing-Doku über die Nationalmannschaft, es bietet dir wirklich eine schlüssige, greifbare Erklärung, was um Himmels Willen da in Katar eigentlich schiefgelaufen ist.
Ja, ja.
Zu McIlroy, muss ich dir sagen, habe ich eine dezidiert andere Meinung. Also das ist ein total packendes und komplexes und vielschichtiges Thema, also das gesamte Thema PGA und LIV. Und ich versuche es jetzt mal so in einer Art Kurzfassung. Ich glaube schon, dass McIlroy authentisch, sehr authentisch versucht hat, sich in eine Rolle reinzubegeben, die sehr, sehr schwierig ist. Einerseits nämlich Profi zu sein und gleichzeitig für etwas zu arbeiten und zu kämpfen, an das er A glaubt, von dem er natürlich aber auch finanziell profitiert. Also selbstverständlich ist er sozusagen ein PGA-Posterboy, wenn du so willst. Und natürlich gehört er da zu den Top-Leuten. Aber er hätte es auch lassen können, im Übrigen. Ne? Also keiner von denen, über die wir da jetzt sprechen, muss im Grunde noch irgendwas für Geld machen. Und trotzdem hat er sich da diesem Kampf, wenn du so willst, verschrieben und war so eine Art PGA-Tour-CEO fast schon. Ne? Und hat sich da ja, das wird ja auch in Full Swing, kommt das ganz gut rüber, verheddert. Also der hat sich da ja auch zeitlich verausgabt und inhaltlich verausgabt und hat sich angreifbar gemacht und hat sich exponiert. Er hat Klarstellung bezogen und im Grunde ist er dann verraten worden. Also er war die ganze Zeit ein gern gesehener und vorgeschobener Lautsprecher in der Sache der PGA-Tour. Nur bei der einen Entscheidung, um die es dann ging, nämlich den, am Anfang wurde es als Merger apostrophiert, da war er nicht mal im Raum. Er hat in keiner Weise sozusagen da mitgesprochen oder mitsprechen dürfen. Und dass dieser Punkt bei ihm natürlich alles verändert hat, das liegt ja in der Natur der Sache. Also diejenigen, die ihn auch ein Stück weit vor den Karren gespannt haben, haben im Sommer vergangenen Jahres am 6. Juni bekannt gegeben, Moment, doch alles ganz anders.
Ja, mit unter den Karren geschmissen dann.
Das ist bis heute ein völlig ungelöstes Thema und in meinen Augen ein ganz, ganz großer und irreparabler Fehler, den die Führung der PGA-Tour damals begangen hat, mit offenem Ende. Dass für McIlroy ab dem 7. Juni das Leben und die gesamte Welt eine komplett andere ist, in der man sich dann natürlich im Nachhinein fragen muss, ist es jetzt sozusagen... Ist es jetzt in Ordnung, auf die LIV-Tour zu gehen und zu spielen? Der Wechsel von John Rahm ist ganz anders zu beurteilen als noch der von Bryson DeChambeau oder von Reed oder sonst.
Oder Smith oder wen auch immer. Genau, ja, ja.
Ich meine, letztlich in einer Welt, in der die PGA-Tour sagt, wir sind gerade dabei, ein Agreement zu finden, ist ein, was weiß ich, 300 Millionen Angebot der LIV-Tour an John Rahm ein, ja, natürlich muss ich das machen, Angebot. Also und jetzt gibt's aus der Sicht von McIlroy natürlich auch die Perspektive, okay, also ich habe den Abtrünnigen jetzt ein halbes Jahr lang die Pest an den Hals gewünscht Und jetzt erklärt meine eigene Führung, nee, das ist ab jetzt in Ordnung, wir suchen einen Weg, wie wir wieder zusammenkommen. Was er im Grunde ja auch so sieht, weil auch einem Rory McIlroy klar ist, das Players 2024 ist nicht so attraktiv wie das Players 2022. Da muss man einfach nur aufs Feld gucken. Plus, natürlich liegt es in unserem aller Interesse als Golffans, ich spreche jetzt als Golffan, natürlich wäre es das Beste, wenn wir die besten Spieler möglichst regelmäßig bei Turnieren haben und keine zwei Welten. Und jetzt kommt die Dimension Ryder Cup dazu. Natürlich ist einem Rory McIlroy auch klar, dass es ohne John Rahm möglicherweise nicht so cool ist, beim nächsten Ryder Cup auswärts anzutreten. Und natürlich, wenn du auch noch befreundet bist, kann ich total nachvollziehen, dass man die Entscheidung von John Rahm als fair beurteilt und das natürlich anders bewertet als noch bei Dustin Johnson vor einem Jahr oder anderthalb Jahren unter grundsätzlich anderen Bedingungen. So, jetzt habe ich weit ausgeholt und McIlroy gut zu verteidigen.
McIlroy gut verteidigt, aber ein Punkt darf man halt auch nicht vernachlässigen. Er war ja dieser Präsident der Spielergewerkschaft, so nennen wir es einfach mal. Aber im Grunde ist er trotzdem ein Spieler und ich finde halt, das war ja auch ganz gut zu sehen und du hast es ja richtig gesagt, er hat sich da ein bisschen selber verzettelt. Ja, sieht ja natürlich jetzt im Nachgang so ein bisschen sehr doof aus, aber ja, man kann ihm natürlich auch den Vorwurf machen, er hat sich dann in diesem laufenden Prozess jetzt wichtiger gesehen, als er letztendlich dann für ein Jay Monahan tatsächlich war, weil er war ja so ein einfaches Bauernopfer. Hey, komm, absolut, er macht ja hier wirklich anscheinend alles für uns. Jetzt im Nachgang, die ganzen Pressekonferenzen sehen ja da auch komplett anders aus. So, und das ist natürlich interessant, was da als nächstes kommt. Und
ich glaube, er war sehr blauäugig,
die da immer durchgeht.
Er war sehr blauäugig und hat dann im Endeffekt ist er ins offene Messer gelaufen. Da haben halt alle hinter dem Rücken das Messer offen gehabt, das Schnappmesser schon, und haben gesagt, ach super, solange der da uns passt ja gerade, dann soll der mal für uns kämpfen, für die Sache. Und das hat natürlich den super reingepasst und der wurde so bei der allerersten Gelegenheit vor den Karren geworfen und dann wurde da drüber gefahren. Ja, ist ja egal, ist ja nur der Rory. Von daher, ich verstehe beide Seiten. Ich als alter Team Europe-Fan bin natürlich gleichzeitig auch ein bisschen Rory-Fan. Von daher, das ist ja immer ganz schön hier bei Hardware Fairway. Der Beauty als alter Kritiker sieht das schon zum Teil, finde ich, auch richtig, dass da einer sich total verzettelt hat. Aber ich fand, hat man auch gut in Full Swing gesehen, ist auch nur ein Mensch. Der hat das Beste gewollt und ja, klar kann man ihm ein Interview, ist ja auch immer, wie man, der Jonas weiß das ja und hat das ja auch richtig gesagt, wie es durch den Filter kommt, wie man es schneidet, wie man es darstellt, wie es halt die Frage gestellt wird, kommt halt immer ein anderes Outcome aus. Ich glaube, der wollte niemand was Böses und dem wurde viel Unrecht getan, so ist so mein Resümee dessen.
Ja, und zu guter Letzt, ich kann ja auch nur zustimmen, dass es halt mittlerweile halt einen Entertainment-Faktor hundertprozentig gibt, weil wenn dann auf einmal Prämien dafür verteilt werden, wie man auf Social Media und weiteren Medien, sage ich mal, präsent ist das Jahr über, sorgt es natürlich dann halt auch immer, nehmen wir da die Saga zwischen Brooks Koepka und Bryson DeChambeau vor 2 Jahren, die sorgen natürlich dafür, dass der Fan auch so ein gewisses Entertainment da nebenbei halt auch immer noch kriegt und jetzt nicht mehr letztendlich alles sich nur um den Sport dreht. Aber ja, wird spannend zu sehen sein, wohin das jetzt mit Full Swing halt auch noch geht, um Full Swing abzuschließen, denn es muss ja jedes Jahr auch so ein bisschen wieder neu erfunden werden, weil sonst wiederholt sich ja viele Sachen und das ist dann, glaube ich, auch nicht mehr so zuschaueranziehend, meine persönliche Meinung.
Das Wort zum Sonntag, unser Preacher.
Amen.
Amen. Jonas, wir nähern uns der 60-Minuten-Marke. Ich würde dich jetzt, weil ich noch ein paar Fragen auf dem Zettel habe, wenn es für dich okay ist, in die nächste Woche mit rüberziehen zu einem Part 2. Wenn du uns noch ein paar Minuten schenkst. Von daher würden wir alle Huffis für diesen Dienstag, nämlich für den 19.03. mal verabschieden. Und das zweite Special unserer Folge hört ihr dann in der nächsten Woche. Beauty, sag doch noch ein paar Worte für unsere Huffis.
Ja, falls ihr es noch nicht habt, holt euch doch ein Sky-Abo. Dann habt ihr das Vergnügen, dem Jonas am Samstag des Öfteren auch mal im Ohr zu lauschen. Und sonst hören wir uns dann nächste Woche wieder und wieder mit dem Jonas. Bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.